Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Glückfinder-Interview ist da. Das zweite Glückfinder-Interview des Glückfinder-Tages hier live in Essen. Bei mir zu Gast auf dem schwarzen Sofa ist jetzt der liebe Sven Nieder. Hallo, lieber Sven.
Hallo, Andreas.
Wer bist du? Wer ist Sven Nieder und warum bist du so glücklich?
Ich weiß gar nicht, ob ich so glücklich bin.
Ja, bist
bin.
Du. Deshalb okay. Bist du heute hier.
Warum bin ich so glücklich? Ich glaube, ich bin ein zufriedener Mensch, manchmal, meistens, wenn ja. Ich mich dran erinnere. Und ich glaube, dass ich zufrieden bin oder zufrieden sein kann, hat viel damit zu tun, dass ich meinen Weg gehe und das von Anfang an. Also ich kenne so viele Geschichten, wo Leute sagen, oh, ich war so unglücklich in meinem Job und dann habe ich nie gehabt, weil das war für mich nie eine Alternative. Also für mich war von Anfang an klar, diese Dinge, wo die Welt mich so reinzwängen wollte, die passen für mich nicht. Deswegen bin ich im hohen Bogen vom Gymnasium geflogen. Da waren die Pädagogen sich sehr sicher, dass ich zu blöd bin für die Welt. Ich verdiene heute mein Geld mit Kunst, aber habe so eine schöne Geschichte, dass mich der Kunstlehrer vielleicht in der sechsten Schuljahr anschaut, während ich ein Bild male, mir das Bild aus der Hand reißt, es der Klasse zeigt und mir eine 6 gibt. Vielleicht ist das so ein Bruch, ne? So viel zu Pädagogen der 80er Jahre in der Eifel. Heute sind das natürlich alles ganz nette Menschen. Aber ich habe ja diesbezüglich immer meinen Weg verfolgt und habe irgendwie die Dinge gemacht, von denen alle anderen sagen, das kann nicht funktionieren. Und manchmal denke ich, vielleicht war das auch ein Ranreiz. Sobald jemand gesagt hat, ah, das geht doch eh nicht, dann sage ich, ja, jetzt aber, ne?
Man würde behaupten, du bist ein Gegenbeispielsortierer,
Ein Gegenbeispielsortierer.
Also quasi, du machst immer genau das Gegenteil von dem, was man dir sagt.
Nee, mache ich nicht, sondern ich mache das, was... Ich mache das, was ich für sinnvoll halte, ja? So. Und wenn es Menschen um mich rum gibt, die sagen, das halte ich auch für sinnvoll, dann sage ich nächstes Mal, erst mache ich aber was ganz anderes, sondern sage ich, okay, super, jetzt halten wir es beide für sinnvoll, also machen wir das gemeinsam. Ne? Aber ich meine, wenn man aufwächst, hat man natürlich Menschen um sich rum, die einem Gutes wollen oder auch nicht Gutes wollen und die einem sagen, so und so und so musst du das machen. Und das hat mich eben nie davon abgehalten, meinen Weg zu gehen, ja, und ja, schlussendlich tatsächlich international als Fotograf unterwegs zu sein. Ich habe aber eine Vorgeschichte. Mein Großvater war nämlich schon Fotograf und mein Vater ist Fotograf und zwei Onkel sind Fotografen. Meine Tante, Cousin, Cousine und jetzt kam nochmal eine Cousine. Alles Fotografen, Fotografenfamilie und die machen eben ein sehr klassisches Fotografengeschäft. Und ich war so lange das schwarze Schaf, bis ich mit den Sachen, die ich machte, Erfolg hatte. Mhm. Ja, also es ist nie so, dass ich da gebremst worden bin oder dass man mich nicht unterstützt hätte. Aber als ich zu meinem Papa sagte, ich gehe jetzt mal nach Grönland und mache ein Buch über Schamanen in Grönland, war das jetzt nicht so, dass er sagt, ah, hurra, der hat's geschafft, ja.
machst du vorher noch den 70. Geburtstag von Familie Meier in Daun?
Genau. Also es gibt noch eine Geschichte vorher und zwar, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich ein Selbstbeobachtungsprojekt gemacht. Das war im Jahr 2000, das ist schon 16 Jahre her, ja, so alt bin ich schon. Und da haben wir uns jede Stunde einmal selbst fotografiert. Heute zu Zeiten des Selfies sagt jeder, ach was, habe ich auch schon gemacht. Ja. Aber damals gab es keine Handys. Es gab ganz, ganz, ganz frisch erst Digitalkameras. Wir haben damals mit Leica das zusammen gemacht und haben so R8 bekommen, solche Riesendinger, haben Film eingelegt, 24 Bilder pro Tag, ne, also ein 24er Film und haben nachts die Kamera aufgestellt und so ein Timer und die Kamera hat uns nachts fotografiert. Also ein ganzes Jahr lang habe ich mich jede Stunde beobachtet.
Ein ganzes Jahr lang.
Ne, sind bloß die Zahl mal 8000 und irgendwas Bilder. Wir haben das zu viert gemacht, dann auch in so einer Vergleichbarkeit. Und da weiß ich eben noch, wo ich dann zu Hause anrief und dann endlich, ich meine, ich bin ja vom Gymnasium geflogen, zweiter Bildungsweg und das Ganze und plötzlich habe ich dann doch Fotografie studiert, die ganze Vorgeschichte. Und dann sagte ich zu meinem Vater, ja, wir haben jetzt ein neues Projekt, wir fotografieren uns jetzt jede Stunde selbst. Genau, das war die Reaktion, ja. Schweigen. Und ich konnte sozusagen mir genau vorstellen, wie der so dachte, jetzt ist der ganz verrückt geworden. Dann war das Projekt selbst aber damals sehr erfolgreich. Es war im Leica-Magazin und in der Max. Ich glaube, die Zeitschrift gibt's gar nicht mehr. Also war sehr, sehr publik. Im gleichen Jahr fingen die dann mit Big Brother an. Ne? Und plötzlich waren wir in diesem ganzen Strom des, ne, wusste ich nichts von vorher. Na, und dann wurde es plötzlich interessant. Ne? Als die ersten Leute dann in den Laden kamen und dann sagten, Mensch, ich habe da was gesehen und ihr Sohn und so. Ne? Ja. Und daraus resultierte dann meine Diplomarbeit, die eigentlich eine Idee meines Vaters ist. Guck mal, jetzt macht er doch, was der will. Nicht so ganz, weil mein Vater ist lange vor Harpe Kerkeling den Jakobsweg gelaufen. Ich glaube, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten. Und ich habe während des Studiums dann sehr viel Film gemacht, viele DVDs gemacht, also in den Zeiten, als Musikvideo noch groß war. Wir haben so ein paar Sachen für Viva gemacht. Aber ich wollte dann nochmal ganz am Schluss etwas für mich machen. Und ja, eine Geschichte, ja, mein Vater ist eben den Jakobsweg gelaufen und ich fand das so faszinierend, die Erlebnisse, die er so hatte, und dachte, so, das Studium ist jetzt vorbei, und ich wusste ja noch nicht, dass ich nach Grönland gehe, und dachte, jetzt hast du irgendwie ein bisschen Kunst gemacht und jetzt gehst du doch wieder und machst das, was alle machen. Dann habe ich gedacht, ich laufe den Jakobsweg, und ich hatte eine wunderbare Idee. Wenn ich zurückkomme, habe ich eine ganz tolle Reportage fotografiert und bin erleuchtet. Das war so der Plan. Und daran bin ich am ersten Tag schon gescheitert. Vor den Pyrenäen, ich glaube 32, 33 Kilometer. Und mein Rucksack war ungefähr genauso schwer wie die Kilometer. Also so 33, 34 Kilo. Damals noch analog, 100 Filme, Stativ hinten drauf. Ich weiß auch, wie wir gestartet sind. Das sind ja irgendwie 2000 Höhenmeter, ne, die es raufgeht und dann hinten wieder runter. Auch lange vor den Zeiten, dass jeder wusste, was der Jakobsweg ist. Und ich weiß, dass es erstmal die Kamera rausnehmen und die Pilger kamen und so vorbei. So, ah, oh, super. Und dann fing es an zu regnen und wir haben die Ponchos eingepackt. Und plötzlich wurde es spät und wir waren noch immer nicht da. Und wir hatten nicht mal die Hälfte geschafft. Und wir sind gelaufen und gelaufen und gelaufen. Die Laune wurde schlechter, schlechter und schlechter. Und ich merkte, ich mache gar keine Bilder mehr und ich habe gar keinen Bock mehr zu laufen. Und was habe ich mir denn da für einen Scheiß angetan? Und als wir ankamen, war das Essen schon weg. Wir haben nur noch ein paar kalte Reste bekommen. Ich habe die Bilder nicht gemacht, die ich wollte, und dachte so, oh mein Gott. Diplom angemeldet, Sponsoren gesucht. Ja, und dann stand ich da. Und ich bin nachts, weiß ich, bin ich aufgestanden. Ich hatte nur ein T-Shirt und ein Hemdchen an und alle schnarchten um mich rum. Und ich wollte auf Toilette gehen und ich konnte kaum auftreten. So groß waren die Schmerzen. Ich habe natürlich auch nicht geübt, ne? Pilgern, was soll das denn schon sein? Hatte mit Wandern irgendwie keine Erfahrung. Und ich weiß, am nächsten Tag haben wir uns weitergeschleppt und da war schon klar für mich, das wird nichts. Ja? Also mit der Erleuchtung, das wird schon dreimal nichts. Und mit dem Fotografieren, das wird auch nichts. Ja, und so am zweiten, dritten Tag, aufgeben wollte ich dann auch nicht, habe ich dann entschieden, meine Kamera im Rucksack zu lassen und mich ganz auf dieses Pilgern zu konzentrieren. Und da ist auch sowas in mir passiert, ja, dass durch diese Bewegung, durch diese Langsamkeit, durch dieses ständig nachdenken können, aber auch nachdenken müssen. Ja, nach einer Woche habe ich dann so ein paar Sachen nach Hause geschickt, habe immer noch die Kamera mitgeschleppt. Das war dann so mein Kreuz, das ich tragen musste, ne, damit ich einen schweren Rucksack hatte. Und bin dann den Weg zu Ende gelaufen, hatte kein Handy mit, also das gab es schon damals, aber hatte keinen Kontakt nach draußen. Ja, und habe dieses Unternehmen als gescheitert erklärt und habe mich eben nur aufs Laufen konzentriert und bin den Weg dann ohne Kamera bis ganz zum Ende gelaufen. Da könnte die Geschichte jetzt zu Ende sein.
Das stimmt.
Dann habe ich aber, als ich zurückkam, das ist das Schöne am Pilgern. Also ich wünsche es jedem, der das kann, sich mal irgendwohin auf den Weg zu machen. Da kommt dann so ein Gedanke, wie hier auch, und dann verschwindet der Gedanke wieder. Und so 3-4 Tage später kommt der Gedanke wieder. Und es regnet gerade, man hat den Poncho auf. Und das Schöne ist, weil man eben nichts anderes tut als gehen, kann man den Gedanken weiterdenken. Und so habe ich natürlich viel darüber nachgedacht, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt nach Hause? Wie erzähle ich mal den Freunden, dass das nichts war? Wie erzähle ich meinem Vater, dass das nichts war? Wie erzähle ich den Professoren, dass das nichts war? Wie den Sponsoren? Und da habe ich gedacht, diesen Weg finde ich so spannend und da passiert gerade so viel mit mir, dass ich nicht mehr Bilder jagen möchte, sondern eigentlich viel lieber sammeln. Und ich möchte auch nicht mehr genau die Kontrolle haben über das, was ich mache, sondern ich möchte das alles ein bisschen mehr fließen lassen. Und dann kam ich nach Hause, habe allen erzählt, das war nichts. Und dann habe ich meinen Papa gefragt, ob er nicht mit mir gemeinsam und meinem Onkel den Jakobsweg läuft. Nochmal. Also ich war gerade 3 Monate weg, habe die Schmerzen hinter mir gelassen und sagte, ich gehe jetzt nochmal 800 Kilometer. Und habe mir da selbst eine Lochkamera gebaut. War damals schon 15 Jahre professioneller Fotograf, ne, während des Studiums und Ausbildung. Und habe mir eben eine kleine schwarze Kiste gebaut, die nichts anderes tut, als Licht einzufangen. Die hatte keinen Sucher. Ich habe also nicht gesehen, was ich fotografiert habe. Ich habe nur wenige Filme mitgenommen. Und ich habe mich dann ganz auf den Weg wieder eingelassen und habe an Stellen, an Orten, an denen ich mich besonders fühlte, an denen was passierte, habe ich diese Kamera positioniert und habe ihr 2 Sekunden, 30 Minuten, 8 Stunden Zeit gelassen, um das, was da passiert, einzufangen. Und als ich den Weg dann das zweite Mal zu Ende gelaufen bin, war mein Konzept eigentlich, dass ich alle Filme, die ich belichtet habe auf diesem Weg, am Ende des Weges verbrenne. Weil die Arbeit war ja getan.
Absolut, naheliegend.
Wollten die Professoren nicht prüfen. Und weil die gesagt haben, wenn du keine Bilder mitbringst, dann kriegst du kein Diplom, habe ich einen Film verbrannt. Ich weiß nicht, welcher es war, sondern ich habe einen da rausgenommen. Dann habe das dann mit nach Hause genommen und habe daraus ein Buch gemacht. Und das war das allererste Buch. Und warum erzähle ich diese lange Geschichte? Über dieses Buch habe ich eben den grönländischen Schamanen kennengelernt. Und dieses Scheitern des ersten Weges und das Hören auf mich selbst, zu merken, das, was ich jetzt hier mache, ist es nicht. Ich habe auch ein paar schöne Bilder mitgebracht. Also Sonnenuntergänge vom ersten Weg. Sonnenuntergänge und oh, wo ich dann alle, wenn ich die zu Hause zeige, die wollen alle dahin an den Urlaub fahren. Da sage ich, nee, das ist es nicht. Ne? Sondern es braucht eben diese, ja, vielleicht diese spirituelle Energie, dieser wunderbaren Geschichte Licht. Wir wissen ja bis heute nicht, was Licht ist. Also Physiker haben jetzt gerade noch einen dritten Zustand im Licht entdeckt. Es sind nicht nur Wellen und Teilchen, sondern es hat auch noch einen Spin. Genauso habe ich auch geguckt. Ich habe es nicht verstanden. Auch ein Physiker hat mir versucht, das zu erklären. Aber Licht ist ja was ganz Faszinierendes. Ne? Und das ist ja das, was ich als Fotograf mache, wenn ich da entlang wandere. Ich sammle diese Energie und verwandle sie in etwas, das bleibt. Und das ist ja so mystisch, dass man mich vor 300 Jahren hier in Essen wahrscheinlich dafür verbrannt hätte, wenn ich das gekonnt hätte. Mhm. Ja, so. Und über dieses Scheitern und das daran glauben, dass es weitergeht, habe ich meinen grönländischen Schamanen getroffen, meine Frau kennengelernt, habe jetzt eine Familie. Und das geht alles daraufhin zurück.
Du hast einen grönländischen Schamanen kennengelernt, weil du aufgrund dieses Buches, das du über den Jakobsweg gemacht hattest, gebucht wurdest zu einem Event.
Ganz
an
genau.
Dem dieser grönländische Schamane genau. Gesprochen hat. Und er hat dich dann nach diesem Treffen kontaktet und gesagt, hey,
genau.
Komm zu uns nach Grönland. Ich mache da einen Schamanenkongress, ein Meeting mit anderen Schamanen aus der ganzen Welt und du solltest das fotografieren. Wie war das für dich? Also du warst jetzt ja, nehme ich mal an, als du da hingefahren bist, jetzt weniger auf dem Schamanentrip, sondern das waren ja für dich auch eher, also vielleicht teilweise seltsam anmutende Gestalten. Jetzt kommst du da als junger Mann hin mit deiner Kamera und sagst, gut, ich mache jetzt ein paar Bilder von euch. Aber du warst ja dadurch, dass du fotografiert hast, dabei. Also du hast ja alles mitbekommen, was die gesagt haben, wie die geschwungen haben, wie die, was da in dem, der Spirit, der in dem Raum war. Wie war das für dich?
Das war eigentlich von Anfang an erleuchtend, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ich habe mich auch schon während dieses Jakobsweges mit Energie beschäftigt. Ja. Und ich sage nochmal, ich umarme gerne, ich bin aber kein großer Esoteriker. Ja? Aber Licht ist wirklich was ganz Faszinierendes. Und es gibt ein Bild in diesem Buch, das für mich die Spiritualität sehr genau beschreibt. Ich habe es jetzt nicht mit, aber ich kann das Bild ein bisschen erklären. Und das ist auch die Antwort auf deine Frage, wenn man mit diesen Menschen, ja, die authentisch als Schamane unterwegs sind, also wenn man selbst mit denen unterwegs ist. Das ist ein Bild eines Platzes in León, das ich nachts fotografiert habe. Und der Platz ist voller Menschen. Und ich habe dieses eine Bild 20 Minuten lang belichtet. Das müssen Sie sich vorstellen. Während dieser 20 Minuten bleibt ja keiner der Menschen stehen, sondern die bewegen sich alle. Und wenn ich nachher das negativ entwickle, sind die Menschen auf dem Bild nicht mehr zu sehen. Das heißt, wenn ich das Bild zeige, sage ich, ich war da auf einem Platz mit Hunderten von Menschen. Aber man kann sie nicht mehr sehen. Und das ist für mich das, was ich auch während der Arbeit mit diesen Schamanen für mich empfunden habe. Das ist etwas, das ich Spiritualität nenne. Ich kann es eigentlich nur selbst empfinden. Ich kann es nur selbst wahrnehmen und ich kann euch davon erzählen. Aber ich kann es nicht beweisen. So wie auf dem Bild kannst du mir nur glauben, dass da hunderte Menschen waren, weil sie sind nicht mehr zu sehen. Und genau so war das für mich. Dann habe ich einen sibirischen Schamanen kennengelernt, den ich ganz spannend finde. Und ich möchte jetzt wirklich einen ganz großen Cut machen zwischen diesen hunderten von Menschen, die durch die Welt laufen und sagen, ey, ich bin Schamane, buch doch bei mir eine Stunde für 300 Euro und dann ist alles gut. Ne? Also dadurch, dass das eben nicht so greifbar ist, bietet das ja Tür und Tor ja, für Schale Tannerie natürlich. Aber diesen sibirischen Schamanen, den ich da kennengelernt habe, der auch letztes Jahr verstorben ist, ich hatte irgendwie das Gefühl, da ist jemand, der legt sein Ohr auf die Erde und lernt zuzuhören. Ist ja auch ein großes Thema bei dir. Mhm. Ja? Und ich habe dann immer gedacht, Mensch, blinde Menschen, die haben ja so ein unglaubliches Gehör. In Hamburg gibt es ja so eine Ausstellung, wo man sich von blinden Menschen durch einen dunklen Raum führen lässt, die dann hören, wann der Bus kommt und was da hinten passiert. Und ich denke, wenn sich Menschen sehr, sehr auf das konzentrieren, was so um sie rum passiert, entwickeln sie genau ein Gespür dafür. Mhm. Ja? dass die sehen, was passiert. Und der grönländische Schamane, Angangak ist der Name, der wusste natürlich längst, dass ich mal eine Tochter mit seiner Nichte haben werde. Da wussten wir beide noch nichts davon.
Okay.
Fand ich spannend.
Nun ist es ja in der Arktis, also deine Frau kommt ja von dort. Sie ist jetzt, mittlerweile wohnt ihr als Familie in der Eifel.
Ja, wir pendeln. Also wir sind viel in Grönland und viel hier.
Das Leben in der Arktis, wie nimmst du das wahr? Weil es ist ja schon eigentlich ein sehr karges Leben, oder? Also es ist jetzt ja Dinge, die hier vermeintlich normal sind, Autobahnanbindungen, solche Sachen, so banale Dinge?
Also mit Autobahnanbindungen hast du sicher recht. Die Dörfer in Grönland und auch die wenigen Städte, die es gibt, sind nicht miteinander verbunden mit Straßen. Aber ansonsten ist Grönland ein sehr modernes Land. Also wir haben alle iPhones, die sind alle dreisprachig aufgewachsen. Es gibt überall Flughäfen, also man ist da viel unterwegs. Also heute ist das sehr, 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 sehr modern, aber eben auch sehr traditionell. Und naja, weil wir ja beim Glückfinden sind, das finde ich da immer so spannend, dass die Grönländer selbst mit einer Ruhe und Selbstverständlichkeit durchs Leben gehen und die Dinge, die passieren, auch mit einer Selbstverständlichkeit wahrnehmen. Also was ich da faszinierend finde, ist, dass die sowohl eben mit ihren GPS auf den Hundeschlitten unterwegs sind, aber gleichzeitig sich ständig darüber bewusst sind, dass das Leben lebensgefährlich ist. Und das ist etwas, was ich da sehr, sehr interessant finde. Während es hier ja so ist, man ist auf der Straße unterwegs und es regnet jetzt draußen und vielleicht ist es glatt. Und wenn ich dann hinfalle und mir ein Bein breche, ist ja der erste Gedanke, den viele hier haben, wen kann ich jetzt verklagen, weil da kein Schild stand. Ist in Grönland undenkbar. Ja, weil man einfach davon ausgeht, dass der Mensch selbst für sich verantwortlich ist. Und das ist etwas, das ich als sehr, sehr angenehm empfunden habe. In Grönland wird man auch nicht automatisch Hilfe von jemandem bekommen, weil jeder sagt, ihr seid für euch selbst verantwortlich. In dem Moment, wo man fragt, kannst du mir helfen, werden die aber alles stehen und liegen lassen und dir sofort helfen. Mhm. Also man ist so lange in der Selbstverantwortung, bis es nicht mehr weitergeht. Und wenn es nicht mehr weitergeht, kann man um Hilfe bitten und bekommt sie. Und das finde ich sehr faszinierend, wenn wir dort sind. Und das wünsche ich mir hier manchmal auch, weil das sehr für mich sehr viel zum Glückfinden dazu gehört, dass man erstmal selbstverantwortlich durchs Leben gehen darf. Ja, das ist ein Geschenk, dass man selbstverantwortlich durchs Leben gehen darf.
Wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, der Unterschied. Du hast gerade vorhin gesagt, du weißt gar nicht, ob du glücklich bist, sondern du bist zufrieden. Etwas, was natürlich letzten Endes auch Glück bedeutet, wie ich finde. Ja, also dieses, wenn ich etwas haben will, was ich nicht habe, ja, diese Erwartungshaltung oder Neid sind die größten Glücksverhinderer schlechthin. Ja, und wenn man natürlich mit dem, was man hat, zufrieden ist und ein zufriedenes Leben führt, steht dem Glück sozusagen Tür und Tor offen. Wie nimmst du das wahr? Thema Zufriedenheit, wenn du in beiden Kulturen unterwegs bist, also jetzt hier die Kultur und die Kultur dort und da ja auch jetzt einen Schwiegervater an der Hand hast, der als Schamane in Grönland unterwegs ist.
Nicht Schwiegervater, Onkel, sehr kompliziert, ja.
Ja, Onkel und... Also ja. Also jemand, den du fragen kannst, sozusagen.
Ja.
Ein Familienmitglied, ja, der sich ja damit auseinandersetzt, der in dieser Gegend groß wird und der ja eine sehr sensible Anbindung hat, jetzt auch an Mutter Natur, an alles, was ist und so und da sicherlich viel feinfühliger unterwegs ist.
Ganz großes Thema ist Dankbarkeit. Und zwar authentische, gelebte Dankbarkeit. Mhm. Also mein Schwiegervater, ein Seemann in jungen Jahren, hat im Alter von 40, also so alt wie ich jetzt bin, einen Schlaganfall bekommen. Ja? Also der Vater meiner Frau. Und ich habe selten einen so humorvollen, dankbaren Menschen erlebt wie ihn. Obwohl der seit, es ist glaube ich 65, also in dieser ganzen Zeit mit einem Schlaganfall in Grönland unterwegs ist. Also Dankbarkeit ist da ein ganz, ganz großes Thema. Und dann sehr viele, ja, kleine Weisheiten der Alten, die wir hier auch haben, wo ich aber oft denke, wir haben die vergessen. So ist etwas, das mir im Herzen bleibt. Das Leben ist eine Zeremonie. Wert, mit einer Zeremonie gefeiert zu werden. Ja, das finde ich was Wunderbares. Morgens aufzustehen, das Leben mit einer Zeremonie zu feiern.
Ja, das stimmt. Machst du das?
Meistens. Ja, tatsächlich. Also ich versuche das.
Man hat's ja jeden
Tag. Ich versuche das in mein Leben einzubauen. Also diese Zeremonie und das bewusst in der Zeremonie zu leben, versuche ich einzubauen, ja.
Diese Bewusstheit dafür. Also wir hatten es ja gerade heute Morgen mit der Susanne, ja, dieses, wo sie sagt, ich habe ja quasi ein zweites Leben geschenkt bekommen.
Ja.
Ja, und das war sicherlich noch sehr präsent in den ersten 8 Wochen danach. Und mit zunehmendem Zeitfortschritt setzt natürlich das ein, was uns Menschen auch unwahrscheinlich viel hilft, nämlich, dass wir vergessen. Ja, sonst stell dir vor, wir würden noch den Schmerz, den wir vor 20 Jahren mal erlebt haben, immer noch so intensiv fühlen. Wir würden ja zugrunde gehen. Von daher ist Vergessen eigentlich ja schon was Schönes. Aber wir vergessen halt auch die Dinge, für die wir dankbar sein dürfen und die Dinge, die wir feiern dürfen, wie Leben, Selbstverständlichkeiten, wie die für Dinge, die für uns selbstverständlich sind, die für andere Menschen in anderen Breitengraden zum heutigen Zeitpunkt undenkbar sind. Fließendes Wasser, ganz banale Sachen. Dafür eine Dankbarkeit zu entwickeln, wenn man morgens aufstehen kann und an den Wasserhahn gehen kann und sich die Zähne zu putzen. Nur natürlich fällt es auch mir schwer, das jeden Morgen zu haben. Ja, weil ich würde behaupten, an 9 von 10 Morgen putze ich mir halt die Zähne. Also das ist dann halt dieses Ding von, das ist so ein Automatismus. Und am 10. Morgen wird mir vielleicht bewusst, dass ich schon sehr privilegiert bin, dass ich das jetzt hier mit frischem Wasser in meinem warmen Bad tun darf und daraus halt auch eine Dankbarkeit entwickle. Und das ist jetzt was ganz Banales, Zähne putzen. Da geht es natürlich jetzt noch, wenn wir aus sowas Banalem rausgehen, noch um ganz andere Dinge, dass ich Menschen habe, dass ich Beziehungen habe, dass ich in Frieden lebe, dass ich keine Bomben auf dem Deckel kriege und so. Wie machst du es, dass du dich da immer wieder dran erinnerst? Oder hast du genau dasselbe Thema, dass du sagst, auch bei dir schleift sich irgendwann diese Normalität ein?
Also ich glaube, die Leute, die das Thema vielleicht nicht haben, sind Nonnen und Mönche. Und das sind wir beide nicht. Wir leben auch ein tägliches Leben. Und das finde ich auch in Ordnung, dass man das nicht zu seinem einzigen Lebensinhalt macht. Dass man immer und ständig, und dann kennst du ja die Stimmen, die einem dann sagen, jetzt warst du schon wieder nicht achtsam, jetzt hast du aber vergessen, dass du für deine Zähneputze dankbar sein musst. Mhm. Ne? Also ich finde das auch okay, dass man etwas geschehen lässt. Und was für mich in meinem Leben und mit all den Dingen, die ich erlebt habe, die Wahnsinnsreisen, die ich machen durfte. Also ja, ich komme jetzt schon wieder eher zur Dankbarkeit als zum ständigen daran erinnern, dass doch in Zeremonie leben muss oder dass man sich doch bewusst werden muss. Ne? Ich glaube, wenn man sich jeden Tag so ein bisschen Zeit nimmt und einfach über den Tag nachdenkt und an den Tag zurückdenkt und für den Tag so dankbar ist wie irgend möglich, das bringt einen zur Zufriedenheit. Es gibt noch eine Geschichte, da habe ich lange überlegt, ob ich die hier erzählen soll, weil das schon der ganz große Bruch in meinem Leben war. Gestern, vor einem Jahr, wäre der Geburtstag meines Sohnes gewesen. Und meine Frau war schwanger und wir hatten eine Frühgeburt in Bonn im Krankenhaus. Und mein Sohn ist als viel zu Frühgeborener nach einer Stunde in meinen Armen verstorben. Und jetzt hier zu sitzen und übers Glück zu reden, war, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, für mich eigentlich undenkbar. Ja, weil das so präsent war. Und jetzt fragt man sich vielleicht, ja, wie kann man da Dankbarkeit empfinden? Wenn man das nicht tut, dann glaube ich, fällt man in ein Loch, aus dem man kaum rauskommt. Und das, was mich dazu bewegt hat, trotz dieser Erfahrung Ja zum Leben zu sagen, ist die Dankbarkeit für diese Stunde, die ich mit meinem Sohn haben durfte.
Es gab dann aber noch 2 Projekte, über die ich auch noch mit dir reden wollte. Und zwar, du hast noch 2 Fotoprojekte gemacht. Das eine war Stella Polaris in der Arktis und das zweite war die Heiligen Orte. Darf ich das schon sagen?
Ja, ist noch geheim, aber es ist vorbei.
Machen wir zuerst die Heiligen Orte oder machen wir zuerst Stella Polaris? Ja. Du darfst jetzt entscheiden. 2 Fotoprojekte von dir?
Also das Thema Spiritualität als großes Thema, ohne dass ich genau weiß, was das ist oder ja beschreiben könnte, was es ist und worum es geht, das durchzieht tatsächlich meine künstlerische Arbeit. Und ich habe ein Stipendium bekommen, um ein Buch über heilige Orte zu machen. Auch das ist wieder eine Geschichte, da wusste ich ganz genau, was ich machen will. Als ich das Konzept geschrieben habe, wusste ich ganz genau, was ein heiliger Ort ist. Und wir hatten ein Jahr, in dem wir das fertig machen wollen. Ein guter Freund von mir ist der Schreiber. Ich habe mir einen kleinen Campingbus gekauft und dachte, ich fahre jetzt in einem Jahr alle heiligen Orte in Deutschland ab und dann machen wir ein wunderbares Buch daraus. Wir arbeiten jetzt seit 5 Jahren daran. Jedes Jahr ergeben sich neue heilige Orte, ergeben sich neue Perspektiven, was eigentlich der heilige Ort ist, warum der Mensch das eigentlich braucht. Und als ich das Konzept geschrieben habe, habe ich so einen Bogen geschlagen, die Externsteine, nicht weit von Bielefeld und nicht so weit von hier, wo ich ja lange gelebt habe, war ein vorchristlicher heiliger Ort, hat sozusagen alle Stadien eines möglichen heiligen Ortes mitgemacht, ist dann christianisiert worden, es gibt ein großes Kreuzabnahme-Relief, ist dann von den Nationalsozialisten missbraucht worden als Heiligtum, und mehr oder weniger, wenn man so will, rehabilitiert, weil es in den 80er Jahren mal auf einer Briefmarke war. Also mit diesem Ort hat man so ungefähr alles gemacht, was man mit einem heiligen Ort machen kann, ne? Inklusive aller Zerstörungen, die man machen kann. Und dann dachte ich aber, genauso ein spannender heiliger Ort ist die Arena auf Schalke. Ja? Oh, hier in Essen muss ich jetzt, oh, ich muss vorsichtig sein. Ja, ne, ist schon richtig, ja? Gut, alles klar. Also, ne, die Schalker unter euch wissen, da gibt's eine kleine Kapelle. Und noch viel spannender finde ich, dass an jedem Wochenende viele tausend Menschen dort in der Arena beten, dass doch bitte ihre Mannschaft gewinnt. Ist ja bei Schalke nicht immer so erfolgreich, ne? Ja, aber ich bin im Herzen eine Kölsche Jung, also wir sind noch... Genau. Naja, und als wir dann los sind und dann die ersten Interviews gemacht haben, hat sich dann irgendwie ganz viel eröffnet. Also ziemlich klar ist, früher war der heilige Ort tatsächlich etwas Besonderes, also wie die Externsteine. Etwas, das von der Natur geschaffen wurde, wo der Mensch hinging, weil er sagt, hier ist da was, hier passiert irgendwas. Und dann hat der Erste eine Bank aufgebaut oder einen Stein hingestellt. Und so wurde der heilige Naturort zum Kulturort. Und das hat sich so weitergepflanzt und eigentlich ist jede ältere Kirche, die wir heute finden, auf einem ursprünglichen heiligen Ort gebaut. Und heute ist es so, und da gibt es ein sehr schönes Beispiel, nicht weit weg von hier in Hamm, dass wenn jemand einen heiligen Ort braucht, in dem Fall Hindus, die, ja, ich glaube vor 15 Jahren vielleicht, eine sehr große Gruppe waren, also geflüchtete Tamilen, die sagten, wir brauchen einen heiligen Ort, wir brauchen irgendwo einen Tempel. Und dann verpflanzt man das heute in den unheiligsten Ort, den wir uns vorstellen können, nämlich das Industriegebiet. Ein Industriegebiet im Hamm ist der zweitgrößte Hindu-Tempel in Europa, direkt nach London. Und wenn man dann mit diesen Leuten spricht, dann kriegt man mit, dass es da so eine, ja, dass da so eine Transformation stattfindet. Dass, ja, dass der heilige Ort etwas ist, das vom Menschen benutzt wird und dass durch die Benutzung des Menschen dieser Ort zum heiligen Ort wird. Mhm. Und das ist was ich vorher nicht wusste. Ich dachte, vorher war das klar, was ein heiliger Ort ist. Aber wir haben ganz viele Interviews gemacht mit einem Buddhisten aus dem Kloster in Hannover und mit einem Einsiedler mitten im Wald in Vallenda und ja eben mit dem hinduistischen Priester. Übrigens mal unbedingt hinfahren, wenn die ihr Sommerfest haben. Da sind 20.000 Hindus mitten im Industriegebiet von Hamm. Die machen eine Riesenprozession mit ihrer Göttin und wenn die dann unten am Datteln-Hamm-Kanal stehen und ihre Blumen werfen, dann kann man nur noch erkennen, dass man nicht gerade in Indien ist, weil da steht Bundesautobahnbrücke. Ja, ansonsten sieht das aus. Also ganz, ganz, ganz faszinierend, ne, wie die das machen. Ja, und das ist ein Projekt, also diese heiligen Orte. Wir versuchen uns diesem Ort, jedem Ort vorsichtig zu nähern. Wir haben es ungefähr 50 Orte besucht und besuchen die am Tag. Und das wird eine Schwarz-Weiß-Serie werden. Und nachts sind wir dann unterwegs und malen mit Taschenlampen diese Orte aus, um ihnen eben diese Lichtenergie mitzugeben und so eine Art einzigartige Skulptur zu schaffen.
Ist ja auch ein brutaler Überleiter, weil Taschenlampe, da schließt sich jetzt wieder Stella Polaris an. Ihr habt in Grönland, in der Arktis, Eisberge fotografiert, die ihr mit Taschenlampen von dort ansässigen Kindern und auch Erwachsenen habt illuminieren lassen.
Ich habe auf meiner ersten Reise nach Grönland eine Fotografin getroffen, Nomi Baumgartel, die auch eine Bruchgeschichte hat. Sie war ist eine ganz erfolgreiche Fotografin, aber so ich glaube 76 hat sie den ersten großen Preis gewonnen, als ich geboren worden bin und ja, hat für die Vogue gearbeitet und war mit Boris Becker für Sportcheck in Florida und ne, also auf der ganz, ganz großen Welle und hatte dann einen ganz schlimmen Unfall mit Multitraumata und sie kann sich an ihre Vergangenheit vor diesem Unfall eigentlich nicht erinnern. Und die ja, Ärzte sagten, dass sie jemals wieder laufen könnte oder in irgendeiner Art und Weise gesund werden könnte, ist eigentlich vollkommen unrealistisch. Und sie ist aber eine ganz starke Frau, ja, und hat eine Delfintherapie gemacht und ist viel mit Delfinen geschwommen. Und seitdem sie wieder auf den Beinen ist, macht sie eigentlich nur noch Projekte, die die Welt so ein ganz kleines bisschen besser machen. Mit Hilfe der Fotografie, also mit der Kraft, die Fotografie hat. Genau diese Frau habe ich eben am Feuer in Grönland getroffen. Sie war gerade mit Dr. Jane Goodall unterwegs und hat ein Buch über sie gearbeitet. Und wir schauten uns an am Feuer, ne, so zwei Fotografen, und da war direkt klar, oh, das ist eine spannende Verbindung. Geht alles zurück auf das Scheitern vom Jakobsweg. Und nochmal, nur deswegen bin ich da an diesem Moment. Und wir haben uns dann vielleicht ein Jahr später wieder getroffen. Ich hatte schon mit diesen heiligen Orten gearbeitet und dieses Buch, was wir in Grönland, was ich in Grönland fotografiert habe, da ging es schon um den Klimawandel. Und zwar hat dieser Schamane Angangak eine Prophezeiung mit sich durch die Welt getragen. Und diese Prophezeiung besagt, dass ein heiliges Feuer zu den Menschen im Norden zurückkehrt, wenn die Menschheit es am meisten braucht. Wenn man sich erinnern kann, am Anfang war das halt sehr, sehr suspekt für mich und ich wusste gar nicht genau, was da passiert. Und er ist eben schon von klein auf als Schamane erzogen worden. Und er ist 1973 oder 74 als Vertreter der arktischen Völker nach New York geflogen, um vor der UN-Vollversammlung zu sprechen. Und ja, da stand er vor den Vereinten Nationen und sagte schon in den 70er Jahren, bei uns schmilzt das Eis. Die Grönländer wussten längst, was passiert, bevor das Wort Klimawandel, Klimakatastrophe überhaupt erfunden war. Und die Geschichte geht so, dass er dann zurückfuhr, mein Internet, Handys gab es noch alles gar nicht, und er dann vor dem Ältestenrat saß und erzählte, ich war bei den Vereinten Nationen, die haben alle zugehört, ich habe gesagt, das Eis schmilzt, und es gab Standing Ovations. Und dann sagte ein alter Mann, haben sie dich denn gehört? Er sagte, es gab Standing Ovations. Und unterbrach ihn wieder, haben sie dich denn gehört? Und da hat er die Aufgabe von seiner Mutter bekommen, in die Welt zu ziehen und das Eis in den Herzen der Menschen zu schmelzen. Seine Mutter sagte, nur wenn du es schaffst, das Eis in den Herzen der Menschen zu schmelzen, dann wird die Menschheit eine Chance haben, sich zu ändern und ihr Wissen weise zu nutzen. Immer wenn ich das sage, kriege ich so ein bisschen Gänsehaut, guck mir die Leute hier an und denk, wow, wie bei der Zeremonie, wenn wir es schaffen würden, jeden Tag, nur 3 Stunden lang, unser Wissen weise zu nutzen. Jeden Tag. Wir alle. Puh, was für eine Kraft, oder? Mhm. Naja, und jetzt haben wir diese Prophezeiung, dass irgendwann das heilige Feuer zurückkommt und erzählt immer, so als Kind habe ich gedacht, ha, da kommt ein großes Feuer vom Himmel. Oder ein Riesenschiff kommt und bringt ein Feuer mit. Und während er mit seinen Ältesten dann sprach und die UN natürlich Standing Ovations gab, aber nicht viel passiert ist, das Eis in Grönland weiter schmolz und schmolz und schmolz und die Robbenjäger im Norden schon nicht mehr aufs Eis kamen, die Eisbären kommen immer weiter nach unten, sie kommen in die Dörfer rein, was sie früher nie gemacht haben, weil sie nicht mehr genug zu fressen finden. Also der Klimawandel ist da wirklich präsent und sichtbar, für mich als Tourist sichtbar. Ja, da hat er gesagt, das große Feuer, das kommt nicht von hier und von da und von was anderem, es geht um was ganz anderes. Es geht um das Holz, das hier in Grönland wieder wächst. Wir haben nämlich inzwischen in Südgrönland große Wälder. Seit 2 Jahren Erdbeeren, ganz genau, habe ich gerade gehört. Ne? Ganz spannend. Es gibt tatsächlich inzwischen in Grönland Erdbeeren. Und in Kangerlussuaq, in der Nähe des Russell-Gletschers, wo diese Zeremonie stattgefunden hat, da gibt es einen kleinen Wald. Den hat man testweise in den 70er Jahren angelegt, Bäume aus Kanada, und die sind nie gewachsen. Aber seit ungefähr 10 Jahren schießen die 30 Zentimeter in die Höhe. Ja, und wir können sehen, jedes Jahr, wie dort tatsächlich ein Wald wächst. Und sagt, das ist unser Feuer. Und so hat er eben Schamanen aus der ganzen Welt eingeladen, um dort gemeinsam in einer Zeremonie für die ganze Welt ein Feuer zu entzünden, aus Holz, das in Grönland gewachsen ist. Und das fand ich als Symbol natürlich so spannend auch, ja, dass wir eben dieses Buch gemacht haben. Und genau da habe ich die Nomi Baumgartel getroffen. Und wir schauten uns das Eis an und sagten, Mensch, diese Geschwindigkeit, mit der das hier wegschmilzt, das können wir niemandem erzählen. Ja, das kann man eigentlich gar nicht transportieren. Auch der Klimawandel, das hat gar kein Bild. Wie kann ich den Klimawandel? Ja klar, der Eisbär irgendwie auf dieser Robbenschale und hinten eine Fabrik, die, aber das ist ein so globaler, so großer, so ungreifbarer Prozess, das können wir eigentlich gar nicht zeigen. Also, wie schaffen wir es, die Herzen der Menschen zu berühren? Wie schaffen wir es, mit Hilfe der Fotografie die Herzen aller Menschen zu berühren? Und da kam eben die Idee, und ich habe dann, ja, wie gesagt, die Nomi Baumgartel ein Jahr später wieder getroffen in München, und da sagte ich, Sven, ich hatte eine Vision, ich habe leuchtende Eisberge gesehen. So, bin jetzt gerade unterwegs und mache ein Projekt über heilige Orte und leuchte mit Taschenlampen. Wie wäre es, wenn wir das gemeinsam machen? Mhm. Genauso ist die Idee entstanden. Das hat dann nochmal ein bisschen mehr als 3 Jahre Vorbereitungszeit gebraucht. Das hat sehr aufwendig in der Logistik, ne, das Ganze zu machen, aber wir wollten es unbedingt machen. Und wir sind dann eben nach Grönland mit Taschenlampen, mit dieser Lichtenergie, haben gesagt, wir wollen dieses sterbende, dieses wegschwimmende UNESCO-Weltnaturerbe bewahren, indem wir Menschen aus Grönland bitten, sie mit Lichtenergie zu Zeitikonen zu machen. In dem Moment war ich auch gar nicht mehr der Fotograf. Also ich habe natürlich die Kamera aufgestellt, wir haben die Belichtungszeiten und die Blenden berechnet, war schon technisch sehr aufwendig, waren auch lange Belichtungszeiten in der Polarnacht. Und ja, da sind wir halt hin und haben wirklich diese verschwindende Landschaft von diesen Menschen ausmalen lassen. Das ist das Projekt Stella Polaris. Und damit ziehen wir jetzt durch die Welt. Wir haben ein schönes Buch gemacht. Das ist letztes Jahr auch nominiert worden für den Deutschen Fotobuchpreis. Wir hatten schon Ausstellungen. Die erste ganz große Ausstellung war in der Leica-Galerie in Los Angeles vor 2 Jahren. In Zings, das ist ein großes Umweltfotofestival. Da hingen so 3 Meter Bilder davon. Sie kommt jetzt dieses Jahr noch nach Nürnberg, war schon in Holland. Und jetzt im März, eigentlich das größte Projekt, was wir ausstellungsmäßig damit machen, geht die Ausstellung zurück in die Heimat, wo es herkommt. Das sind Riesenbilder, 1,20 x 1,80 hinter Glas geklebt. Und dann geht es mit dem Schiff rüber nach Grönland und wir sind eingeladen von dem Kulturhaus in Nuuk in der Hauptstadt und werden dann dort die Arbeiten zeigen. In der Hoffnung, dass irgendjemand vorbeikommt, dort stehen bleibt und im Herzen von diesem verschwindenden Eis berührt wird.
Und so das Eis in der Herzen der Menschen schmilzt.
Genau. Was die Grönländer auch sagen, es ist zu spät, das Eis am Schmelzen zu hindern. Und wenn man da hinfährt und sieht, mit welcher Geschwindigkeit sich dort alles verändert, also wie ich als Tourist, als Gast dort sehe, wie der Russell-Gletscher tatsächlich verschwindet mit meinen eigenen Augen, dann kann man das schon glauben. Und dann geht es nicht mehr nur darum, den Status quo zu bewahren, sondern da geht es darum, wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehen wir als Menschen damit um, dass sich die Welt so schnell jetzt verändert? Das ist, glaube ich, die ganz entscheidende Frage. Die können wir nur mit dem Herzen entscheiden. Wenn wir die mit dem Kopf entscheiden, dann enden wir genau in dem Desaster, in dem wir uns gerade befinden.
Hm. Wahnsinn. Lieber Sven, an der Stelle vielen, vielen, vielen Dank für deine Geschichte erstmal.
Ich danke.
Ich habe für dich jetzt noch die Glückfinder-Fragen. Und?
Ich habe für dich noch was. Ich habe für dich noch das große Glück mitgebracht.
Was?
Das Glück der Eifel habe ich für dich mitgebracht.
Ach nee.
Ja. Ein Daumenkino. Ja.
Daumen.
Das Daumenkino nennt sich Totenmar. Vielleicht kennst du ja einen oder anderen. Daun ist sehr bekannt für die Mare. Das ist ein vulkanisches Gebiet. Und Mare sind große Seen, die keinen Ablauf und keinen Zulauf haben und vulkanischen Ursprungs sind. Und in diesem Daumenkino ist für mich das ganz große Glück der Eifel. Und vielleicht kannst du es mal machen und den unseren Gästen beschreiben, was da passiert.
Ich mach's nochmal. Also die Wolken ziehen vorbei, die Landschaft verändert sich, aber das Mar bleibt gleich.
Und das ist eigentlich das ganz große Geschenk.
Habe ich es richtig?
Ja, es passiert bei uns in der Eifel und das ist der Grund, warum ich in der Eifel lebe. Ich wollte eigentlich mit meiner Frau nach Kopenhagen ziehen, weil das ist so gut und gesund, ne? Aber als ich dann mit meiner Frau durch die Eifel bin und ihr das von, als Touristenführer erzählte und das Geschenk hatte, meine Heimat durch ihre Augen sehen zu dürfen, da habe ich gemerkt, ein ganz großes Geschenk ist, da passiert auch mal nichts. Und wie viele Orte in Deutschland gibt es noch, wo man das große Glück hat, dass auch mal nichts passiert? Wenn wir hier gleich auf die Straße gehen, passiert ständig was, überall. Uff. Und da passiert auch mal nichts. Das ist der Werbeblock für meine Heimat. Kommt uns mal besuchen, nehmt euch ein bisschen Auszeit dort. Das ist ein sehr guter Ort, wo auch mal nichts passiert.
Sven ist ein Riesenbotschafter für die Eifel. Deshalb heißt sein Verlag Eifel Bild Verlag. Das ist Svens Verlag. Also wenn ihr, ich nehme das jetzt vorweg.
Die Kerstin Werner publiziert auch bei uns.
Wir sind ja noch online. Ja. Richtig, die Kerstin Werner publiziert im Eifelbild Verlag auch. Und wenn sich jemand darüber informieren möchte, dann kann er das unter
www.eifelbildverlag.de.
Perfekt. Und jetzt für dich noch die Glückfinderfragen, lieber Sven. Was bedeutet glücklich sein für dich?
Die möchte ich überspringen, die Frage, weil sich die Antwort verändert. Und die Antwort, die ich jetzt sage, war vor 10 Jahren falsch und wird sie wahrscheinlich in 10 Jahren auch wieder sein. Also ich glaube, Glück ist für mich als Gefühl veränderlich und eine Frage der Perspektive.
Damit hast du doch sie doch wunderschön beantwortet. Was glaubst du, wer ist für dein Glück verantwortlich?
Zu 95% das Leben und zu 5% ich selbst.
Spielst du Lotto?
Nein. Ich krieg von meinen Eltern immer einen ganz wunderbaren Adventskalender mit Rubbellosen. Und das ist ein ganz großer Spaß.
Ja, ich habe da mal ein Fahrrad gewonnen. Echt? Ich hatte mal ein Damenfahrrad gewonnen, wo drauf stand Rubbellotto.
Aber mir fällt gerade ein, wir haben jetzt
kein Spaß.
Wir haben den 7. Januar und ich glaube, wir haben 10 Lose noch nicht ausgerubbelt. Das müssen wir morgen mal machen.
Aber jetzt, bei so viel Glück, dass du jetzt von hier mitnimmst, glaubst du, dass Geld glücklich macht?
Ich glaube, dass Geld als Möglichkeiten-Schaffer bis zu einer gewissen Menge dir Möglichkeiten schafft, um gute Dinge zu tun. Und wenn du gute Dinge tust, bist du viel näher ran, glücklich zu sein. Macht das Sinn, was ich gesagt habe?
Ja. Stimmt. Alles gut. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Ich gerade auf einer Couch sitze, total bequem ganz viele nette Menschen anschauen darf und mal gucken, wen ich alles knuddeln darf.
Walter!
Wo ist Walter?
Walter bleibt noch anonym, der kommt nachher zu dir.
Ja, den Walter möchte ich am liebsten drücken.
Walter kommt zu mir, bin ich mir ganz sicher. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest und deinem jüngeren Ich begegnen könntest, gibt es einen Tipp oder einen Ratschlag, den du ihm gerne geben wollen würdest?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin jetzt hier, weil ich genau das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe und die Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind.
Okay. Gibt es irgendwelche Bücher oder Podcasts, die du empfehlen möchtest, wo du sagst, die sollte man mal gelesen haben? Außer natürlich Stella Polaris, darauf werde ich, und auch das Heilige Ortebuch, darauf werde ich verlinken im Rahmen deines Interviews. Gibt es sonst irgendwelche Bücher, wo du sagst, die würdest du zum Lesen empfehlen? Natürlich die Bücher von Kerstin Werner und alle Bücher aus dem Eifelbild Verlag, aber auch noch welche, die du empfiehlst.
Auch das, glaube ich, verändert sich gerade total. Gerade lese ich Rettet das Spiel von Christoph Quarch und Gerald Hüther. Mhm. Finde ich super. Lesen und spielen. Viel spielen. Den ganzen Tag mit Spielen verwenden. Und dann ansonsten, es kommen jedes Jahr unzählige Bücher in die Welt und ich denke, das richtige Buch kommt zum richtigen Moment, zu den richtigen Leuten.
Das stimmt.
Ja, wir sind übrigens auf der Frankfurter Buchmesse nächstes Jahr. Ist ja ganz spannend, neues Kapitel meines Lebens, Verleger zu werden. Macht total viel Spaß, aber dann sprengen wir jetzt auf jeden Fall die Sendezeit.
An dieser Stelle sage ich, Sven, tausend Dank für dein Interview. Und wir verabschieden uns jetzt von den Zuhörern. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Und wir haben gleich noch die Möglichkeit, Sven Fragen zu stellen und auch noch den Stella Polaris Film zu gucken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön.
Das war der Glückfinder Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.